Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Ich grüße Sie. Die Schulen sind zu, noch sind Weihnachtsferien. Aber nächste Woche geht es in einigen Bundesländern schon wieder los, trotz Omikron. Brandenburg zum Beispiel will unbedingt am nächsten Montag mit Präsenzunterricht starten. Thüringen dagegen verlängert die Ferien um 2 Tage und will danach mit Distanzunterricht beginnen. Und da haben wir sie schon wieder, die Vielstimmigkeit des Bildungsföderalismus. Das wäre als solches nicht schlimm, wenn es klare Strategien gäbe für Schüler und Schulen in Corona-Zeiten. Aber die fehlen, meint die Bundesschülerkonferenz. Gleich mehr zur Bilanz der Schülerinnen und Schüler am Ende dieses Jahres. Außerdem geht es in dieser halben Stunde um Fehlermanagement in der Arbeitswelt. Was dabei hilft, zeigt eine Studie: Demut. Demut könnte helfen, wenn es um die Fehler geht, die in der Pandemie gemacht wurden, etwa von Seiten der Bildungspolitik. Denn dass nicht alles optimal gelaufen ist, ist klar. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir regelmäßig mit Dario Schramm gesprochen. Er wurde zur Stimme der Schülerinnen und Schüler in Deutschland und war bis vor einem Monat Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Wir wollen jetzt noch einmal mit ihm zurückblicken auf dieses Jahr. Hallo, Herr Schramm.
Hallo, Frau Jahn.
Vor einem Jahr haben wir im Bildungsmagazin des Deutschlandfunks in einer Sonderausgabe auf das erste Corona-Jahr in den Schulen zurückgeblickt, die wichtigsten Ereignisse rekonstruiert, den langen Schullockdown, das Hin und Her der Regelungen in den verschiedenen Bundesländern, die mangelnden Möglichkeiten und zum Teil auch Kenntnisse für Digitalunterricht, Schülerinnen und Schüler, die zum Teil ganz abgetaucht waren. Herr Schramm, im ersten Jahr war das noch alles Corona-neu. Wie ist das zweite Jahr für die Schülerinnen und Schüler verlaufen?
Es ist eigentlich total deprimierend, weil ich habe auch gerade eben überlegt, eigentlich könnte man die Dinge, die man im ersten Jahr festgestellt hat, fast genauso nochmal auf dieselbe Liste packen. Also wir haben im zweiten Jahr die Bildungsschere noch weiter aufgehen sehen. Wir haben weiterhin gesehen, wie schlecht digitalisiert wir vorbereitet sind. Wir haben gesehen, wie schlecht wir auch eben auf wieder große Corona-Fälle vorbereitet sind, sprich eben Hygieneregeln etc. Und das ist schon sehr frustrierend, wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, weil ich den Eindruck habe, die Liste der Dinge ist eigentlich fast identisch zu der im vergangenen Jahr.
Was von dem, was Sie an Erfahrungsberichten in diesem Jahr erreicht hat, ist das Alarmierendste und sollte die Politik zu schnellem Handeln bringen?
Ich glaube, dass wir einfach nicht unterschätzen dürfen, was das bedeutet, dass diese Bildungsschere wirklich auseinandergeht. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass die ganze Gesellschaft das weiß. Also selbst wenn man nicht aktiv betroffen ist und ein schulpflichtiges Kind hat oder vielleicht selber in der Schule ist, jeder weiß eigentlich mittlerweile in Deutschland, dass wir eine sehr, sehr große Bildungsungerechtigkeit haben und das durch Corona eben verstärkt worden ist. Und diese Selbstverständlichkeit irgendwo, also dass man das mittlerweile, habe ich den Eindruck, fast schon hinnimmt, dass das so ist, das ist sehr gefährlich, denn wir sehen, dass das in einen Bereich geht, wo viele Kinder und Jugendliche abgehängt werden, den Eindruck auch haben, dass sie abgehangen sind. Und das führt gerade zu einer gesellschaftlichen irgendwo auch Gefahr, die ich für meine Generation auf jeden Fall vermeiden möchte.
Wie viel Hoffnung setzen Sie da in die neue Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die sich in den ersten gut 2,5 Wochen ihrer Amtszeit deutlich zu Wort schon gemeldet hat?
Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir neuen und frischen Wind bekommen im Bildungsbereich, gerade auch auf Bundesebene. Ich halte es auch sehr gut, dass Frau Stark-Watzinger es geworden ist, denn wir haben ganz viele große Aufgaben, wie zum Beispiel einen neuen Digitalpakt. Wir haben viele andere Dinge, die vom Bund einfach kommen müssen. Da gab es ja immer viele Streitereien drüber, wo die Länder sich eben in ihre Hoheit, der großen Bildungshoheit, nicht eingreifen lassen wollten. Die Wahrheit ist aber, dass die großen wirklichen Aufgaben einfach ohne finanzielle Unterstützung des Bundes nicht zu schaffen ist. Und da glaube ich, dass Frau Stark-Watzinger wirklich eine gute Bildungsministerin sein wird und hoffe, dass ich mich da auch am Ende nicht irre.
Im Koalitionsvertrag im Neuen ist Bildung für alle, lebenslanges Lernen und entsprechend Chancengleichheit bei der Bildung ein zentrales Anliegen. Wie ließe sich die Ungleichheit, die durch Corona noch einmal zugenommen hat, Sie haben es geschildert, begegnen? Haben Sie da Vorschläge?
Wir dürfen nicht vergessen, Corona ist einfach immer noch allgegenwärtig. Wir haben immens viele Quarantänefälle. Wir reden viel über Schulschließungen. Dabei sind einfach schon ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler zu Hause. Bedeutet, wir müssen schauen, dass wir A, diese wirklich erreichen, und zwar alle, unabhängig davon, ob das Internet zu Hause A, vorhanden oder gut ist oder ob man sich das Zimmer teilen muss mit seinen Geschwistern. Das ist das Erste, dass man wirklich schaut, dass eben hier und jetzt der Unterricht gleichberechtigt irgendwo stattfindet. Und dann ist meine große Sorge, dass die Kinder und Jugendlichen, dessen Eltern sozusagen sehr wirtschaftlich stark sind, natürlich die Folgen der Corona-Pandemie durch Nachhilfeangebote und andere Dinge ganz einfach ausgleichen können oder einfacher zumindest im Vergleich zu denen, die eben diese wirtschaftliche Unterstützung nicht haben. Und da müssen wir eben schauen, dass dort die Gelder so fließen, dass am Ende diese Angebote wirklich alle erreichen.
Jetzt gibt es ja Aufholprogramme, die schon in diesem Jahr gestartet sind, verstärkt in und nach den Sommerferien begonnen haben. Je nach Bundesland heißen sie anders und sind etwas anders aufgestellt. Welchen Eindruck haben Sie oder was bekommen Sie auch als Rückmeldung? Wie erfolgreich sind diese Programme?
Ja, ich stehe in Kontakt mit vielen Schulen in vielen Bundesländern und da ist das Problem, dass viele Schulen einfach gar nicht wissen, was gilt eigentlich jetzt für ihr Land von den Paketen her. Ich weiß, dass es dann immer wieder mal ein, zwei Schulen gibt, die etwas ausprobieren, die Gelder probieren zu benutzen und die sind da meistens sehr erfolgreich. Aber viele Schulen haben einfach aufgrund der auch Erfahrung mit dieser großen bürokratischen Hürden die Sorge, dass es eben sehr, sehr schwer ist. Und ich glaube, dass wir dort einfacher solche Gelder zur Verfügung stellen müssen für Programme, für andere Dinge, die eben Schulen jetzt nutzen können. Und da sollten die Bundesländer Schulen einfach nochmal deutlich mehr an die Hand nehmen und auch die Angst irgendwo auch nehmen.
Schulschließungen sind ein großes Problem in der Vergangenheit gewesen. Sie sollen jetzt das letzte Mittel sein. Da sind sich mittlerweile alle einig in der Politik, in der Wissenschaft, in der Gesellschaft. Aber nach Delta kommt jetzt die Omikron-Welle. Schulschließungen nicht nur vereinzelt, sondern als flächendeckender Lockdown, die sind jetzt doch wieder im Gespräch. Der Präsident des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat gesagt, im Januar, wenn die Omikron-Welle denn kommt, dann müssten Pläne jetzt schon in Gang gesetzt werden und er sei für einen kurzen, harten Schullockdown, der sei allemal besser, als dass in den kommenden Monaten immer wieder vereinzelt Schulen schließen müssen. Gehen Sie da d'accord? Ein kurzer, harter Lockdown als Notwendigkeit?
Ich kann zumindest nachvollziehen, was Herr Meidinger dabei denkt. Das Problem ist einfach nur, dass die Wahrheit ja einfach nicht so ist. Seit 2 Jahren gibt es ja die Menschen, die sagen, lasst uns doch einfach wirklich mal 14 Tage alles runterfahren und damit sozusagen das Ganze in Schach bringen. Das Problem ist aber, dass wir das ja nicht tun. Und ich glaube, wir sollten einfach wirklich nicht leichtfertig damit umgehen, die Schulen zu schließen. Ich verstehe dennoch natürlich, dass man die Sorge hat von Infektionen. Und das sieht man ja auch. Es gibt viele in dem jungen Alter, die einfach sich infizieren. Dennoch glaube ich, dass man jetzt tatsächlich Prioritäten mal setzen muss, denn es ist ja nicht so, dass wirklich alles geschlossen ist und jetzt sind die Schulen wieder die letzte Maßnahme, sondern es gibt ja noch viele andere Dinge, bei denen man sich schon fragen kann, kann man da nicht noch etwas sozusagen dran rumschrauben, um irgendwo die Schulen weiterhin sicher irgendwo offen zu lassen.
Das heißt, Sie wären auch gegen verlängerte Weihnachtsferien, also in den Bundesländern, in denen am 3. Januar eigentlich die Schule wieder beginnen würde?
Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Das Problem ist einfach immer wieder mit diesen Diskussionen der verlängerten Ferien. Das ist einfach nur eine Zeitverschaffungsfrage. Also das löst das Problem nicht. Das Problem ist, dass wir weiterhin, und das wird passieren im nächsten Jahr, wir werden viel mehr Fälle erleben durch Omikron. Und wir versuchen immer wieder mit diesen Ferien seit Beginn der Corona-Pandemie das Problem einfach zu verschieben. Und in dem Punkt gebe ich Herrn Meidinger recht, endlich mal mit Plänen anzufangen. Weil das ist tatsächlich erschreckend. Wir fahren die ganze Zeit auf Sicht, ohne uns mal zu überlegen, was machen wir denn, wenn? Man kann die Sachen nicht hervorsehen, man kann aber zumindest sich auf verschiedene Szenarien vorbereiten. Und das würde deutlich helfen im Vergleich zu sozusagen Phantomdebatten und 2 Wochen Ferien verlängern, weil das verschiebt das Problem einfach nur nach hinten.
Was würden Sie stattdessen vorschlagen?
Ich glaube, dass man jetzt schauen muss, wie können wir wirklich die Kinder und Jugendliche, die zu Hause sind, erreichen, weil das ist, wie ja schon angesprochen, gar keine Frage mehr, ob die Quarantänefälle steigen, die infizierten Fälle steigen. Das heißt, man muss schauen, wie können wir mittel- oder kurzfristig es schaffen, dass wirklich alle erreichbar sind. Bedeutet wirklich nochmal zu gucken, wo fehlen Geräte, wo fehlen auch Internetanschlüsse, wie können wir Plattformen nutzen oder Angebote, die es ja wirklich gibt, dass wir Kinder und Jugendliche unterstützen zu Hause, dass damit die sozusagen einfach nicht abgehangen werden im inhaltlichen Bereich. Und dann müssen wir schauen, dass wir wirklich so gut es geht testen, so gut es geht Abstände halten. Und das ist eine Forderung, die wir auch als Bundesschülerkonferenz damals immer wieder gesagt haben, die Frage der Abstände auf dem Weg zur Schule, das sind nämlich die großen Probleme, wie Busse und Bahnen, einfach mal zu schauen, wie können wir dort endlich die Abstände bzw. auch die Taktung einfach vielleicht erhöhen.
Im November hat die Bundesschülerkonferenz auch kritisiert, dass es keine berufsbezogene Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer gibt. Wäre das auch etwas, wo Sie sagen, das muss jetzt ganz schnell her?
Absolut. Jetzt bin ich natürlich auch nicht mehr im Amt und kann da sozusagen frei sagen, wovon ich sowieso sehr überzeugt bin. Und ich glaube, dass wir an einer allgemeinen Impfpflicht grundsätzlich sowieso nicht mehr vorbeikommen, weil das sieht man ja auch ganz stark, dass wir einfach ohne ein stärkeres Impfen dieser Pandemie einfach schlichtweg hinterherlaufen. Und das war ja auch eine der letzten Sachen, die ich damals dann noch gesagt habe, ist, dass die Gesellschaft und gerade auch ältere Menschen einfach jetzt eine Verantwortung tragen. Und das möchte ich auch gerne nochmal wiederholen. Es ist eben eine Frage auch für die junge Generation, sich impfen zu lassen, denn mit einer deutlich höheren Impfquote und dadurch einer vermutlich deutlich niedrigeren Inzidenz wären Schulen deutlich sicherer, deutlich ungefährdeter und dadurch auch im Bildungsbetrieb deutlich mehr möglich. Und das heißt, die Verantwortung für gute Bildung und auch eine Chancengleichheit liegt im Ende auch in der Hand derjenigen, die sich impfen lassen sollten.
Sagt mit klaren Worten Dario Schramm, bis vor einem Monat Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Alles neu, alles anders, Disruption. Das war das Schlagwort, das Buzzword der Gründerszene, vor allem der Tech-Startups im Silicon Valley. Mit der Disruption, also dem Versuch, bestehende Geschäftsmodelle durch Innovationen zu zerschlagen und abzulösen, gingen auch neue Arbeits- und Führungsmethoden einher. Agil, schnell, flexibel, flache Hierarchien, hohe Eigenverantwortlichkeit aller Mitarbeitenden. Doch längst sind Google, Facebook, Netflix und hunderte andere Tech-Unternehmen im Silicon Valley keine kleinen Startups mehr. Allein der Mutterkonzern Alphabet beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Menschen. Bei Facebook sind es 45.000, bei Netflix 12.000. Wie flach sind die Hierarchieebenen geblieben und was ist mittlerweile aus der innovativen Führungskultur geworden? Markus Schule hat sich umgehört und Antworten bekommen, unter anderem von Jennifer Chapman.
Viele der Gründer haben einen dauerhaften Einfluss auf ihre Organisationen ausgeübt, manche aus strukturellen und strategischen Gründen, weil sie für sehr lange Zeit Chef des Unternehmens waren. Andere haben aber wirklich gute Arbeit geleistet, indem sie ein Höchstmaß an Beweglichkeit in die Unternehmenskultur eingewoben haben. Die Idee nämlich, dass ein Teil des Erfolgs auf Agilität beruht. Lässt diese nach, leidet der Erfolg.
We will not do as well.
Jennifer Chapman ist Organisationspsychologin und lehrt als Professorin an der Universität von Berkeley, die auf der anderen Seite der Bucht von San Francisco liegt. Sie sagt, beim Thema Führung gehe es bei den Tech-Unternehmen des Silicon Valley meist um die Frage, ob diese Firmen zentral oder dezentral organisiert seien.
My favorite example is Netflix.
Mein Lieblingsbeispiel ist Netflix, Vorstandschef Reed Hastings ist hier führend. Er hat eine Kultur geschaffen, die auf persönlicher Verantwortung und Rechenschaftspflicht der Mitarbeitenden beruht. Es ist außergewöhnlich, wie sehr Netflix diese Elemente betont. Die Verantwortung der einzelnen Mitarbeitenden geht bei Netflix sogar so weit, dass sie selbst entscheiden können, wie viel Urlaub sie nehmen wollen. Die wenigsten Angestellten der Videoplattform aus Los Gatos haben eigene Büros. Netflix-Chef und Gründer Reed Hastings legt Wert darauf, dass das für ihn genauso gilt. Doch dieses Konzept der Eigenverantwortung und Selbstorganisation stößt an Grenzen. Zum Beispiel zu Beginn der Pandemie, erzählt Psychologin Chapman. Da hätten die Netflix-Mitarbeitenden sich gewünscht, dass ihr Vorstandschef Hastings mehr die Chefrolle übernimmt und ins Unternehmen kommuniziert. Hastings hat offenbar befürchtet, dass dadurch das Führungskonzept von flachen Hierarchien und geringer Distanz zwischen Vorstand und Mitarbeitenden untergraben werden könnte. Er wollte vermeiden, dass all die Nachrichten, die plötzlich aus dem Büro des obersten Chefs kommen, den Angestellten das Gefühl der Distanz geben und damit letztlich die Eigenverantwortung leidet. Auch das Suchmaschinenunternehmen Google ist stark dezentral organisiert. Das haben die beiden Gründer Larry Page und Sergey Brin von Anfang an so festgelegt.
I want the decisions made where
Entscheidungen sollen dort fallen, wo etwas passiert. Experten sagen allerdings, solch ein Modell kann ziemlich teuer werden, weil es oft für Doppelstrukturen in der Firma sorgt. Der Vorteil dieser Organisationsstruktur und der damit verbundenen flachen Hierarchien sei eine hohe Flexibilität, um auf die Markterfordernisse reagieren zu können. Auch der Online-Händler und Cloud-Anbieter Amazon sei ähnlich aufgebaut. Jennifer Chatman räumt allerdings ein, dass diese Beispiele auch im Silicon Valley die Ausnahme seien.
The scaled versions of what were startups, you know, 23
Ehemalige Startups vor 20 oder 30 Jahren sind heute normale Unternehmen mit vielen Hierarchieebenen. Dadurch haben Mitarbeitende weiter unten oft das Gefühl, dass ihr Einsatz verpufft. Für diese Firmen ist es schwierig, die Leute bei der Stange zu halten und zu motivieren, ihr Bestes zu geben.
It's difficult to keep people committed and engaged and doing their best work.
Ja, die einst als innovativ gefeierte Führungskultur von Tech-Firmen, flache Hierarchien und mehr persönliche Verantwortlichkeiten für Mitarbeitende auf allen Ebenen kommt in die Jahre. Viele Startups sind groß geworden. Damit Beschäftigte nicht das Gefühl bekommen, ihr hohes Engagement verpufft, sollten die Firmen vielleicht ein gutes Fehlermanagement wagen. Warum dabei ausgerechnet Demut hilft, das klären wir gleich. Verantwortung zu übernehmen, das tut dem Selbstbewusstsein gut, gerade auch als Mitarbeitender, Mitarbeitende in einem Unternehmen. Und wenn sich daraufhin dann persönlich zu verantwortende Erfolge einstellen, steigt die sogenannte Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Mitarbeitenden sind überzeugt davon, dass sie Herausforderungen und Probleme durch eigenes Handeln bewältigen können. Lange ging die Wissenschaft davon aus, dass Selbstwirksamkeit auch dabei hilft, mit Fehlern gut umzugehen. Doch eine Studie von Professor Christoph Seckler von der ECP Business School in Berlin zeigt erstmals, Selbstwirksamkeit hilft längst nicht so gut wie gedacht. Demut hat einen viel größeren Effekt auf das Fehlermanagement. Demut? Das fragen wir ihn jetzt selber. Herr Professor Seckler, den Begriff Demut, den kennen wir vor allem aus der Bibel. Er taucht in Predigten auf, aber seltener im Alltag und im Arbeitsleben. Bevor wir auf die Ergebnisse Ihrer Studie eingehen, zunächst die Frage, worüber reden wir genau? Was meinen Sie mit Demut?
Demut ist in der Literatur definiert als eine Bereitschaft, sich selbst richtig einschätzen zu wollen. Demut ist auch die Lernfähigkeit, das heißt, dass man von anderen Informationen aufnimmt. Und Demut ist auch dadurch ausgezeichnet, dass man wertschätzend anderen gegenüber ist.
Demut, das zeigt nun Ihre Forschungsarbeit, ist entscheidend, um eine Fehlerkultur in der Arbeitswelt zu entwickeln. Wie demütig ist die Arbeitswelt bislang?
In Deutschland sind wir auf jeden Fall relativ fehlerintolerant. Also das wissen wir aus Studien, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern auf einer Skala von 62 Ländern auf dem fantastischen 61. Platz bei Fehlerintoleranz landen. Und das hindert so ein bisschen die Innovationsfähigkeit in Deutschland. Und da wäre vielleicht manchmal ein bisschen besserer Umgang mit Fehlern und vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Demut gar nicht verkehrt.
Wenn wir auf die Unternehmensebene gehen und da die Führungskräfte, die Sie ja speziell im Blick haben, wo liegt da die Gefahr auf Dauer, wenn dort Menschen sitzen und entscheiden, die nicht demütig sind?
Wir würden natürlich auf Basis unserer Studie sagen, dass Leute, die weniger demütig sind, auch weniger aus ihren eigenen Fehlern lernen. Und das ist wahrscheinlich gerade in der heutigen Zeit, wo man schnell auf Veränderungen reagieren muss, relativ schlecht.
Jetzt geht es bei Führungskräften ja nicht nur um ihre eigene Weiterentwicklung. Wesentlich für den Unternehmenserfolg ist die Weiterentwicklung aller Mitarbeiter. Wie hilft Führungskräften da Demut weiter?
Da ist so, dass Demut einen relativ positiven Effekt hat auf Mitarbeiter. Und zwar ist es so, dass demütige Leute, die wissen um ihre eigenen Schwächen und was ein Verhalten ist, das daraus resultiert, ist, dass normalerweise andere Leute, die andere Stärken haben, eingebunden werden. Sodass man sehr viel kooperativer. Ein zweiter positiver Effekt ist, dass demütige Leute auch wertschätzend anderen gegenüber sind. Und diese Wertschätzung ist gut, weil die hat so eine befähigende Wirkung. Wenn man sagt, ja, ich glaube, das war gut, was du gemacht hast, das hat natürlich eine tolle Wirkung auf Mitarbeiter.
In Unternehmen gibt es immer auch Narzissten, die auftauchen im Arbeitsalltag. Menschen, die eher rücksichtslos sind, was ihre Kollegen angeht, die nur an sich und ihre eigene Karriere denken. Kann man da als jemand, der demütig auftritt, der ja über seine eigenen Fehler nachdenkt, aber sie auch dem anderen erzählt, darüber erzählt, weiterkommen? Zieht man da nicht den Kürzeren?
Also ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass narzisstische Persönlichkeitseigenschaften zumindest nicht gut mit dem Fehlerumgang zusammenzubringen sind. Weil narzisstische Persönlichkeiten versuchen immer, sich selbst besser darzustellen und auch die so ein Selbstbild einfach zu vermitteln. Und Fehler laufen natürlich gegen dieses positive Selbstbild. Und deswegen versucht man, Fehler zu vertuschen und spricht nicht darüber. Und deswegen Narzissmus und Fehlermanagement geht nicht so gut zusammen.
Was folgt daraus für die Arbeitswelt?
Daraus folgt, dass wir zum einen Demut ruhigen müssen, mehr fördern können in der Arbeitswelt. Und die zweite Sache ist, dass wir in Deutschland wahrscheinlich darüber nachdenken sollten und auch mal diskutieren sollten, ob Demut nicht einfach eine bessere oder eine positivere Konnotation verdient. Also Demut hat ja auch geschichtlich positive Konnotation bei den Römern, bei den Griechen, was eine Charakterstärke oder eine Tugend. Und das aufzuzeigen, nein, Demut ist nicht Unterwürfigkeit, nicht irgendwas von einem Diener oder irgendwie was, sondern es ist was, was eine Charakterstärke ist, die man auch zeigen kann.
Wie lässt sich Demut als eine positive Eigenschaft implementieren in Firmen, Unternehmen insgesamt im Arbeitsleben?
Da gibt es im Grunde genommen drei Sachen, die man machen kann. Die erste Sache ist, die Einstellung gegenüber Demut positiver zu gestalten. Die zweite Sache ist, dass man positive Werte in seinem Unternehmen fördern kann. Das heißt, positive Werte und Verhaltensweisen. Das heißt, wenn jemand die Bereitschaft zeigt, sich selbst akkurat einzuschätzen, indem man beispielsweise Feedback einfordert, dann sollte ich sagen, ja, das ist gut, das unterstütze ich. Wenn jemand wertschätzend gegenüber jemand anderem auftritt, dann sollte ich sagen, das ist sehr gut, das unterstützen wir hier. Und so dann Normen und Werte im Unternehmen zu etablieren. Und das Dritte ist, dass man es einfach machen sollte, demütiges Verhalten an den Tag zu legen. Und da sollte man die Leute schulen, gutes Feedback zu geben.
Fehlt es denn an dem ehrlichen, guten Feedback in Deutschland?
Ich glaube, man kann immer sich weiter verbessern im Feedback geben. Ich merke das mit den Studenten, dass man Feedback geben üben muss. Und wenn man konstruktives Feedback gibt, wenn man auch positives und auch negatives Feedback zusammengibt. Das ist was, was wir typischerweise in den Schulen und in den Universitäten nicht so viel vermitteln. Und ich glaube, da können wir einen besseren Job machen.
Mein Professor Christoph Seckler von der ESCP Business School in Berlin, der zum Fehlermanagement in Unternehmen forscht. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und damit geht Campus und Karriere, das Bildungsmagazin des Deutschlandfunks, zu Ende. Ich bin Thekla Jahn. Schön, dass Sie dabei waren.